Einen wunderschönen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahrzehnt. Also es ist ja nicht nur ein gesegnetes neues Jahr, sondern ein Jahrzehnt. Wow, krass, gigantisch. Ich wünsche uns als Gemeinde ein Jahr in vollem Glauben auf Jesus. Und ich glaube, dass es nichts Besseres gibt. Ich glaube, dass es nichts Besseres gibt als ein Jahr, das ausgerichtet ist im Glauben auf Jesus. An der Stelle möchte ich tausend Dank sagen für das reichliche Weihnachtsgeschenk, das ihr uns als Familie gemacht habt. Ich bin echt sprachlos. Ich weiß bis jetzt nicht, was ich sagen kann, außer danke, vielen, vielen Dank. Ihr meint so gut mit uns. Es ist echt fast schon beschämend und wir haben es nicht verdient. Und mir bleibt echt nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank. Ja, 5 Tage ist das neue Jahr jetzt auch schon wieder alt. Die guten Vorsätze sind mittlerweile entweder Realität geworden oder stehen immer noch irgendwo in den Sternen. Und die Raketen, die vor kurzem noch die Nacht wie Sterne erleuchtet haben, sind mittlerweile im Rauch, haben sich in Rauch aufgelöst. Und jetzt? Jetzt ist wieder Sonntag. Der erste Sonntag im neuen Jahr. Und in so ziemlich jeder Gemeinde, die keinen Neujahrsgottesdienst hat, wird heute über einen Vers gepredigt, nämlich über die Jahreslosung. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Jahreslosung ist, das hat sich irgendein Komitee ausgesucht als Motto für das nächste Jahr. Und ich habe gestern schon den Kommentar gehört, wer kann mir denn vorschreiben, wer kann mir denn sagen, dass das jetzt das Motto sein soll für mein neues Jahr? Wer sagt es, dass es für die Gemeinde passt? Stimmt, das kann uns niemand vorschreiben, aber ich meine, dass Gott kann, und zwar zu uns reden. Auch durch einen Vers, der einfach irgendwo in seinem Wort steht. Und weil er in seinem Wort steht und weil es Gottes Wort ist, glaube ich, dass es für uns zu einem Motto für dieses Jahr werden kann. Und damit es so wird, oder dass es so wird, darum möchte ich auch Gott bitten und jetzt noch beten. Herr Jesus, danke für das neue Jahr. Danke für Weihnachten, was hinter uns liegt. Danke für die Silvesterfeier, die wir verbringen konnten. Vielleicht auch für die freien Tage, die wir verbringen durften. Und ich möchte dafür danken, dass du jetzt mit uns in das neue Jahr startest. Ich möchte danken für den Gottesdienst, für die Gemeinschaft, dafür, dass wir auf dich hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du auch heute Morgen wieder das kannst, was keine Menschen irgendwie uns aufdrücken können, nämlich, dass du uns ein Herz für dein Wort schenkst und ein Wort für unser Herz. Und dass diese Sternstunde des Glaubens, die dieser Mann in dem Wort, das wir heute lesen, erfahren hat, für uns selber auch zu einer Sternstunde wird. Amen. Ich möchte mit euch gemeinsam lesen aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Also ich will es nicht mit euch gemeinsam lesen, tut mir leid, ich lese es doch lieber vor, aber ihr dürft mitlesen. Also es soll jetzt keine gemeinsame Lesung sein, das meine ich damit. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, also Jesus, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Deshalb finde ich den Satz so ansprechend und ich kann mich so gut mit ihm identifizieren, weil er so ehrlich ist. Weil er so ehrlich ist und weil ich mich darin wiederfinde. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vom verlorenen Sohn, wo ich gesagt habe, die Gleichnisse sind wie ein Spiegel, wir erkennen uns darin wieder. Und bei der Predigt geht mir wieder auf, es sind nicht nur die Gleichnisse, es ist auch so ein einzelner Satz von dem Vater. Diesmal liegt es nicht daran, dass es ein Gleichnis ist, sondern ich erkenne mich deshalb in diesem Satz wie in einem Spiegel wieder, weil er so ehrlich ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie oft finde ich beides in mir, Glaube und Unglaube? Was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, aber ich finde beides in mir drin. Was sehr gefragt ist in unserer Zeit, ist ein Wort, das aber eben nicht nur ein Wort ist, sondern für viele viel mehr, nämlich Authentizität. Authentizität. Was für ein schwieriges Wort. Wir mögen Menschen, die authentisch sind. Wir mögen Menschen, die echt sind vom Charakter, die ehrlich sind. Und dieses Wort wird richtig gehypt. Nur Predigern hört man zu, die wirklich authentisch sind. Oh, deine Predigt war authentisch. Deswegen habe ich dir zugehört. Wir wollen Ehrlichkeit. Wir wollen nicht, dass uns jemand etwas vorspielt. Und es ist gefragt, weil wir so oft erleben, dass das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass Leute uns was vorspielen oder dass das, was sie uns sagen, nicht mit ihrem Leben übereinstimmt. Vielleicht mögen deswegen so viele Politiker nicht. Aber ich glaube, dass deswegen so viele von diesem Vers angesprochen werden bis heute und dass so viele diesen Vers kennen, weil er authentisch ist. Und wer möchte, der darf heute Morgen diesen Satz nicht nur zu seiner Jahreslosung machen, sondern zu seinem Gebet ganz persönlich, den mitzusprechen. Bei einem Mann namens Barclay habe ich drei Worte gefunden und die haben mich nicht mehr losgelassen, wie er Glaube beschreibt. Er sagt nämlich, Glaube sind drei Dinge. Erstens absolutes Vertrauen. Zweitens absolute Hingabe. Und drittens absoluter Gehorsam zu Christus. Lass uns mal die drei Worte einsetzen in diesen Satz, weil sonst Glaube für uns oft so ein bisschen abstrakter Begriff bleibt. Erstens, Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Wenn es stimmt, dass Glaube Vertrauen heißt, dann können wir diesen Satz so ergänzen: Ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Was für ein Problem hatte der Vater? Gucken wir mal nochmal rein in dieses Wort. Er hatte einen kranken Sohn, der von Dämonen besetzt war. Und nicht nur der Sohn ist für ihn ein Problem, sondern es wird, also nicht nur der Sohn ist das Problem, sondern es wird für ihn selber zu einem Problem. Das Problem ist in seiner Familie, er weiß nicht mehr, wie er mit dem Problem umgehen soll. Wahrscheinlich, nee, nicht nur wahrscheinlich, hundertprozentig hat er alles versucht, um seinem Sohn zu helfen. Er war bei jedem Arzt, aber niemand konnte ihm helfen. Und in ihm kriecht so langsam das Misstrauen hoch, ob sich jemals was verändert. Er fragt sich, was er noch tun könnte. Er fragt sich, was er tun könnte. Er versucht, aus seiner Kraft zu helfen. Er versucht alles Erdenkliche. Der Mann kann einem leid tun. Aber er konnte als Vater nicht helfen und niemand konnte ihm helfen. In ihm kriecht Misstrauen hoch, ob sich jemals was verändert. Ist ja logisch. Wer würde nicht langsam anfangen zu misstrauen, wenn sich so lange nichts ändert? Als er von Jesus hört, will er von ihm Hilfe. Was passiert dann? Er macht sich auf den Weg und er trifft auf die Neuen. Warum nicht auf Jesus? weil Jesus mit Jakobus, Johannes und
wer weiß es?
Jawohl, Petrus, richtig. Petrus, Jakobus und Johannes, weil er mit diesen auf dem Berg der Verklärung ist. Also wendet sich der Mann an die neun Jünger. Die müssen es können. Bei denen ist schon Heilung passiert. Es wird klappen. Aber in Vers 18 steht, sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Auch die Jünger können einem echt leid tun. Nicht nur der Mann, der auch, der hat einen kranken Sohn, aber auch die Jünger können einem leid tun. Sie können als Jünger nicht helfen. Sie haben schon Heilung erfahren, aber diesmal klappt es nicht. Die Strategie, die sie anwenden, funktioniert nicht. Ich denke, auch in ihnen kriecht so langsam Misstrauen hoch. Warum funktioniert es diesmal nicht? Und dann kommt Jesus und sagt, oh ihr ungläubiges Geschlecht. Wenn wir bei der Übersetzung bleiben, dann, oh ihr Menschen, die misstrauisch sind. Und dann wollen wir wissen, was kann er denn eigentlich, wenn wir nichts können? Wenn wir es nicht hinkriegen, dann kommt bei uns die Frage auf, was kann Gott eigentlich? Hat Gott die Möglichkeit? Irgendwer hat mal gesagt, in einem turbulenten Flugzeug, das wirklich durch Turbulenzen geht, wird selbst ein Atheist zu einem Beter. Dann, wenn wir die Probleme sehen und wenn die Probleme so riesig sind, dann brauchen wir plötzlich Gott. Und dann stellen wir die Frage, ja Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich, wo bist du? Was kann Gott eigentlich? Und die Antwort von Jesus auf Vers 23 ist wundervoll. Du sagst, wenn du kannst, wenn du kannst. Aber die Frage ist überhaupt nicht, ob ich kann, ob Jesus kann, ist nicht die Frage. Jesus fragt gewissermaßen zurück, vertraust du mir? Vertraust du mir? Wir wissen ganz genau, Jesus kann. Aber die Frage, ob Jesus kann, spielt gar keine Rolle, sondern die Gegenfrage von Jesus spielt die Rolle, vertraust du mir? Jetzt kommt die Identifizierung mit dem Vater, warum wir ihn so gut verstehen. Wer von uns hat keine Probleme? Und wer von uns hat nicht versucht, diese Probleme auch zu lösen? Wer von uns hat nicht versucht, alles Erdenkliche zu machen, um die Probleme wegzubekommen? Alles, was in unserer Kraft steht? Wer von uns ist nicht vielleicht damit sogar in die Gemeinde gegangen, zu den Jüngern, und es ist nichts passiert? Deswegen können wir uns damit identifizieren. Wir sind ständig auf der Suche danach, wer kann? Wer kann? Wer kann uns helfen? Und wir finden uns vielleicht auch in den neuen Jüngern wieder, die in ein Streitgespräch verwickelt werden. Eigentlich wollte ich jemand vom Glauben erzählen, aber jetzt bin ich plötzlich mitten in einem Streitgespräch drin und ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Wer kann Ihnen helfen? Ich glaube, es ist gar nicht die Frage, wer kann mir helfen, sondern die Frage ist, vertrauen wir Jesus? Wir können es nicht. Wir konnten es nicht. Und dann kommt Jesus und erinnert uns daran, dass wir als Menschen so misstrauisch sind. Es ist fast so, als würde Jesus heute Morgen sagen, du weißt doch, dass ich es kann. Du weißt doch, dass ich es kann. Aber beantworte mir die eine Frage, vertraust du mir? Sind wir bereit fürs Jahr 2020? Ich denke, wir sind nicht dann bereit, wenn wir voller Vertrauen sind, weil wir nie voller Vertrauen sein werden. Auch in dem Jahr werden wir wieder in die Falle tappen, dass wir misstrauisch sind und dass wir erleben werden, wie wir plötzlich überlegen, wer kann uns in dem Fall helfen, was kann ich noch tun? Dass ich als Jugendpastor überlege, wie kann ich den Kreis so gestalten, dass wieder mehr kommen? Wie kann ich so predigen, dass Leute zum Glauben kommen? Ich versuche gerade, die Bibelarbeiten für die Männerfreizeit vorzubereiten, wo auch ein paar Jungs dabei sind, die Gott nicht kennen. Und ich überlege, was kann ich tun? Und ich möchte mir heute Morgen die Frage stellen lassen und das ganze Jahr über, vertraue ich Jesus? Ich weiß doch, dass er es kann. Wir werden nicht bereit fürs Jahr 2020, wenn wir voll von Vertrauen sind, sondern wenn wir mit unserem Misstrauen und mit dem Wissen, dass wir immer wieder in die Falle tappen werden, uns von Jesus Hilfe suchen lassen. Zweitens, Glaube heißt Hingabe. Ich gebe mich hin, wenn man es jetzt wieder in den Satz einfügt, ich gebe mich hin, hilf meiner Selbstsucht. Warum Selbstsucht? Was ist Hingabe? Dass alles, was ich habe, alles, was ich bin, mein ganzer Charakter, mein ganzes Sein darauf ausgerichtet ist, anderen zu dienen, aber ich selber habe gar nichts davon. Das ist Hingabe, mich selber komplett zurückzustellen und für jemand anderes hinzugeben. Das heißt, das Gegenteil von Hingabe ist Selbstsucht. Und um von Selbstsucht loszukommen, ist es so wichtig, dass wir uns nicht anlügen, dass wir aufhören, uns anzulügen. Der Schlatter schreibt über den Mann, über diesen Vater, er fühlt, dass er in der Gegenwart von Jesus nicht lügen darf. Darum bekennt er gleichzeitig beides, seinen Glauben und seinen Unglauben. Er bekennt auf der einen Seite, ich möchte mich voll hingeben, ich möchte mein ganzes Leben Jesus geben, und auf der anderen Seite gibt er zu, dass er selbstsüchtig ist und es für sich selbst probiert hat. Und die Jünger, bei denen ist genau gleich. Auch sie haben nicht verstanden, was Hingabe, was Glaube ist, wenn sie in Vers 28 dann fragen, warum konnten wir nicht? In dem wir liegt der Fehler. Warum konnten wir nicht? Ihnen geht es darum, dass sie es versucht haben. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Und ich hoffe, dass niemand wieder in die gleiche Falle tappt, nämlich dass dann der Vers 29 plötzlich wieder zu einer Anleitung wird, wo Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und durch Fasten, steht noch in anderen Übersetzungen. Das ist kein Prinzip, nach dem es auf jeden Fall funktionieren wird, sondern das ist nichts anderes als zu glauben. Zu fasten, zu beten, ist nichts anderes als zu glauben. Ich denke, Selbstsucht, das ist unser Problem. Dass vor mir Leute sitzen, die ihren Tag so gestalten, die ihre Zeit so gestalten, dass sie sich fragen, was wäre für mich heute gut? Was kann mir heute einen Gewinn bringen? Danach leben wir unseren Tag. Und nicht nur vor mir sitzen Leute, die so denken, sondern vor euch steht jemand, der so denkt. Der oft selbstsüchtig ist und überlegt, was passt mir? Sind wir bereit für 2020? Ich denke nicht, dass wir dann bereit sind für 2020, wenn wir unseren kompletten Egoismus beiseite gelegt haben, weil wir das nie schaffen. Sondern wir sind dann bereit für 2020, wenn uns bewusst ist, dass wir auch hier wieder in die Falle tappen werden. Und dass es Tage gibt, an denen wir aufstehen und uns fragen, wie könnte ich selbstsüchtig diesen Tag gestalten? Aber dass wir mit unserer Selbstsucht hingehen zu Jesus und sagen, ich möchte mich dir hingeben und hilf mir in den Bereichen, wo ich noch völlig egoistisch bin. Drittens, Glaube heißt Gehorsam. Wenn wir es wieder in den Satz einfügen, steht da, ich gehorche, hilf meinem Ungehorsam. Ich klicke, perfekt, ich habe nur die falsche Tasche. Sogar schon Homer übersetzt in Odyssee das Gegenteil von Glauben nicht mit Unglaube, sondern er übersetzt mit Ungehorsam. Und was heißt Gehorsam? Da steckt dieses Wort drin, gehorchen, gehen und horchen. Also wenn wir hören, dann auch hinzugehen. Hören und zu tun, das, was Jesus immer von uns fördert, zu hören und zu tun. Ich habe schon öfter die Anekdote erzählt von meiner Familie, dass bei uns immer so eine Glocke hing. Wir waren 7 Leute in einem Haus und da war nicht immer klar, wann es Essen gibt. Also hat diese Glocke geläutet und wenn meine Mama mit der Glocke geläutet hat, dann war klar, in 5 Minuten gibt es Essen. Jetzt konnte ich aber die Glocke hören und es nicht tun. Dann war meine Mama traurig. Aber wenn ich in 5 Minuten da war, dann habe ich gehört und getan. Ich habe gehorcht. In Johannes 15 steht, dass Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich weiß nicht, ob der Vater von dem Kind dieses Wort von Jesus schon kannte. Aber wir wissen es, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Und deswegen sollten wir lieber ihm gehorchen und auf ihn warten, anstatt es ohne ihn zu probieren. Ja, wir gucken so Glaubenshelden an und fragen uns, wie haben sie es geschafft, so gehorsam zu sein? Diese Glaubenshelden. Wir haben Bewunderung für sie, das ist gehorsam. Die haben alles hingegeben bis zum Tod. Wir waren die Tage in Prag und haben da diese Statue gesehen von einem Mann namens Jan Hus. Vor kurzem haben wir das Lutherjahr gefeiert, 500 Jahre Reformation, aber nochmal 100 Jahre davor, also vor exakt 600 Jahren, war Jan Hus in Prag. Er hat gesagt, ich möchte Priester werden. Und als er Priester geworden ist, hat er gepredigt in der Bethlehemskirche, die wir da auch in Prag besucht haben. Da passen 3000 Leute rein und er hat so faszinierend gepredigt, dass er vor 3000 Leuten stand und regelmäßig vor ihnen gepredigt hat. Deswegen waren seine Predigten so faszinierend, weil er im Vergleich zu allen anderen Priestern in der Landessprache in Tschechisch gepredigt hat. Sonst war das alles auf Lateinisch. Und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat die Missstände in der Kirche gesehen und angesprochen. Geldgier, der Sittenverfall von den Priestern, die Ablassbriefe. Selbst vor dem Papst hat er keinen Halt gemacht. Er hat gesagt, es gibt kein Haupt dieser Kirche außer Christus. Und das hat natürlich in der katholischen Kirche auf richtig viele Kritiker gestoßen. Er wurde auf einer Burg versteckt, kommt uns alles bekannt vor vom Luther, aber war 100 Jahre davor schon mal bei Jan Hus. Er schreibt Bücher auf Tschechisch, er übersetzt die Bibel auf Tschechisch, aber er kann sich nicht länger auf dieser Burg versteckt halten. Er wird gefangen genommen, er wird verurteilt, er wird nach Deutschland, nach Konstanz gebracht. Ja. Und er wird mit falschen Anschuldigungen verurteilt. Die Sätze, die er gar nicht gesagt hat, werden ihm vorgehalten. Dann wird angefangen, seine Bücher zu verbrennen. Fangen sie an, seine Bücher zu verbrennen, die sie nicht mal verstehen, weil sie auf Tschechisch sind. Aber im Vergleich zu Luther bleibt es bei ihm nicht dabei, dass seine Bücher verbrannt werden, sondern er selbst wurde verbrannt. Er selbst war gehorsam bis zum Tod. Ein richtiger Glaubensheld. Und ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, als ich so vor dieser Statue stand, wäre ich da auch bereit dazu? Bin ich auch so ein Glaubensheld? Wäre ich auch so ein Glaubensheld? Ich möchte ein Glaubensheld sein, aber ich möchte nicht unbedingt auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ich wäre so gerne ein Glaubensheld, aber ich merke, dass ich schon bei den kleinsten Aufgaben von Gehorsam, die Jesus mir aufgetragen hat, versag, dass ich liebevoll gegenüber meinen Nächsten bin, dass ich geduldig bin, dass ich freundlich bin. Ja, viel zu oft bin ich ungehorsam. Und es wird uns auch im kommenden Jahr nicht verschonen, dass wir ungehorsam sind. Wir können es nicht. Das haben die Jünger gemerkt, das hat der Mann gemerkt. Wir können es nicht, ich kann es nicht. Wir sind keine Glaubenshelden. Und der Andreas Schäfer, der vor ein paar Tagen, ein paar Kilometer weit von hier entfernt, auch schon über die Jahreslosung gepredigt hat, der hat gesagt, mit diesem Vers werden wir 2020 nicht zu Glaubenshelden. Und ich fand den Satz klasse. Mit diesem Vers, den der Mann sagt, werden wir nicht wirklich zu Glaubenshelden. Aber es wird auch nicht besser als dieser Vers. Dass wir vor Jesus stehen und nicht zu ihm kommen und sagen, hier bin ich mit meinem ganzen Glauben, sondern dass ich sage, ich habe Glaube, aber in mir ist auch Unglaube. Dass wir damit nicht bei uns stehen bleiben, sondern dass wir sagen, mit unserem Vertrauen, mit unserer Hingabe, mit unserem Gehorsam gehen wir zu Christus, zu Jesus und allein zu ihm. Und deswegen wird Misstrauen und wird fehlende Hingabe und wird fehlender Gehorsam nicht plötzlich weg sein, aber wir können damit zu Jesus kommen. Und das wird uns verändern. Der Jan Hus, der ist ursprünglich Priester geworden, weil er dachte, ich möchte raus aus meinen ärmlichen Verhältnissen. Die Priester sind reich, die haben schöne Kleider, die haben gute Wohnungen. Er war von der Motivation her kein Glaubensheld. Aber als er von Jesus gehört und gepredigt hat, war er bereit, mit allem zu ihm zu kommen. Und das macht Glaube aus. Es wird nicht besser als dieser Vers, deswegen lass ihn uns zu dem Motto für 2020 machen. Gott schenkt uns dazu, das Wollen uns vollbringen. Amen. Wer kann, den bitte ich jetzt aufzustehen. Niemand muss. Wir wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen, auch unter dem Wissen, dass unser Glaube nur Stückwerk ist. Und dieses Glaubensbekenntnis, das wir immer seltener sprechen, zusammen bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Folgende Informationen habe ich noch für euch. Am kommenden Mittwoch, am 8. Januar, ist um 20 Uhr Up-to-Date Gemeindeforum für alle Gottesdienstbesucher. Herzliche Einladung, da mit dabei zu sein. Und in diesem Jahr findet vom 17. bis 31. März die Jugendevangelisation Jesus House in der Remchinger Kulturhalle statt. Alle interessierten Mitarbeiter sind deshalb herzlich zum Mitarbeitertag morgen hier im ZAK eingeladen. Los geht's um 12.30 Uhr mit einem Mittagessen und der Tag endet dann um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst für alle, also auch diejenigen, die nicht beim Mitarbeitertag dabei waren. Ja, und der nächste Gottesdienst hier bei uns ist dann wieder am 12. Januar um 10.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Predigen wird Thomas Ritter zum Thema »Der Himmel steht offen«. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit, Tickets für den Kabarettabend mit Rainer Schmidt am 24. Januar, für das Event-Cooking am 28. März, sowie die Einladungen für die Lego-Tage, die im Februar stattfinden, und zwar vom 13. bis zum 16. Draußen an der Welcome-Theke, euch die Flyer oder Einladungen oder Tickets mitzunehmen. Ja, und ebenfalls draußen an der Welcome-Theke können diejenigen, die heute zum ersten Mal bei uns sind, eine Willkommenstüte mitnehmen, sich abholen. Da sind einige Informationen zu uns drin als Gemeinde, zu unseren Veranstaltungen. Genau, nehmt einfach mit und schaut rein, was bei uns alles los ist. Und jetzt sagt der Benny uns noch was zur Männerfreizeit.
Ja, ich habe noch zwei, drei kurze Infos zur Männerfreizeit. Das ist eine langjährige Tradition von der EC-Jugendarbeit, die hier zur Gemeinde gehört. Und wir fahren ja inzwischen im Januar immer als eine Gruppe von Männern, grob Ü18, nach Raggal. Sind wir dieses Jahr schon zum vierten Mal im selben Haus und verbringen dort einfach ein verlängertes Wochenende, um Ski und Snowboard zu fahren. Und ja, dieses Jahr sind wir bis jetzt 19 Männer, die sich angemeldet haben. Es hat noch Platz für Kurzentschlossene, deshalb auch also die herzliche Einladung. Wenn aus den Reihen noch jemand Lust hat, mitzukommen, ist also, da sind wir ziemlich spontan, kein Problem, da noch mit dazu zu kommen. Aber für euch einfach auch die Bitte, denkt doch mit dem Gebet einfach an die Männerfreizeit, an den Josia für die Vorbereitung, für seine Andachten, die er dort halten wird. Ja, für die Fahrt, wenn wir mit dem Auto dorthin fahren oder auf der Piste, betet für Bewahrung und dass wir eine gute Gemeinschaft haben, gute Gespräche und dass vor allem Männer, die noch nichts von Gott wissen und das erste Mal was von ihm hören oder vielleicht immer wieder mal, aber noch keine Entscheidung getroffen haben, das festmachen und dass da die Männerfreizeit einfach auch der Beginn sein kann. Danke, wenn ihr dran denkt und für eine gute Zeit betet.
Ja, und jetzt lasst uns gemeinsam das letzte Lied singen. Wir möchten dabei das Opfer einsammeln am letzten Sonntag. Unser Bauopfer für das Haus hier waren es 1.170 Euro. Vielen, vielen Dank für all das, was ihr immer wieder gebt, um unsere Arbeit hier vor Ort und darüber hinaus zu ermöglichen. Gott segne euch und die Verwendung der Gaben. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden, euch herzlich einladen, nach dem Gottesdienst noch hier zu bleiben. Das Bistro hat geöffnet oder eben auch zum gemeinsamen Mittagessen. Es gibt Knödel.